So, nun sprechen wir mit Cornelia Ernst, Abgeordnete für die Fraktion The Left im Europaparlament und auch Mitinitiatorin eines Tribunals, das sich am morgigen Donnerstag kritisch mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex befassen möchte. Können Sie die Geschichte und das Anwachsen an Umfang und Kosten auch vielleicht dieser Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, wie sie offiziell heißt, seit 2015 kurz beschreiben?
Ich fange vielleicht mal 2004 an. Da ist diese Grenz- und Küstenschutzagentur gegründet worden zum Schutz der Außengrenzen für den freien Warenverkehr und die Gewährung der Freizügigkeit im Inneren der EU. Das klingt erstmal nicht unbedingt falsch. Natürlich muss auch die Grenze koordiniert werden und geschützt werden. Das versteht eigentlich jeder erst einmal. Aber dieser gemeinsame Schutz bedeutete dann am Ende Risikoanalysen durchzuführen, Lageberichte für Grenzschutzbehörden, die sich mehr und mehr und mehr auf die Migration konzentriert haben. Und jetzt gibt es Flugzeuge, Drohnen, Waffen neuerdings, Helis, die eingesetzt werden zur Überwachung der Grenze. Und da geht es fast nur noch ausschließlich um Migration, um die sogenannte Migrationsabwehr oder, wie es so schön heißt, irreguläre Migration zu verhindern, die es überhaupt nicht auf der Welt gibt. Diese Frontex-Agentur, die wir vom ersten Tag an kritisiert haben, beschäftigt sich also weniger mit den kriminellen Aktivitäten, vielleicht von irgendwelchen Drogenschmuggel oder echten Terrorismus, sondern eben zur Bekämpfung der Migration ist sie eingesetzt und arbeitet mit Europol, mit nationalen Behörden zusammen, macht Soforteinsätze vor Ort. Ja, und die haben mal klein angefangen mit 1500 Mitarbeitern, die dann immer von den Mitgliedstaaten auch, den Beamten werden von den Mitgliedstaaten auch gestellt. Es ist also immer im Zusammenhang mit den Mitgliedstaaten zu sehen. Das heißt, nicht eine Agentur, die aus sich selbst nur heraus funktioniert, sondern immer im Zusammenhang mit den Mitgliedstaaten. Und diese Agentur soll nun, um die Grenzen besser zu schützen, warum auch immer, verstärkt werden, sodass in den nächsten Jahren 10.000 Grenzschutzbeamte im Dienst sein sollen. 10.000, das ist natürlich riesig. Und die Mittel werden so hoch sein, dass in einem Jahr 2021 1,6 Milliarden Euro dafür verplempert werden sollen. Wir kritisieren das zutiefst, weil Frontex wirklich eine Frontstellung eingenommen hat zur Bekämpfung der Migration. Und dafür bezahlen viele mit dem Leben auf dem Mittelmeer.
Ja, es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Verteilung von Geflüchteten nach der Dublin-II-Verordnung, also die Verteilung von Menschen, die in einem europäischen Land an den Außengrenzen Europas ankommen, nie funktioniert hat. Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeit von Frontex?
Ja, zunächst einmal muss man wirklich sagen, dass die Mitgliedstaaten wesentliche Schuld tragen, dass es keinerlei Verteilung nach einem vernünftigen Verfahren zurzeit gibt von Geflüchteten in Europa. Das ist in der Tat so. Sie weigern sich. Manche wollen null Migrantinnen und Migranten aufnehmen, wie zum Beispiel Polen oder Ungarn. Und es gibt drastische Menschenrechtsverletzungen auch in diesen Ländern, aber auch nicht nur in diesen Ländern in Bezug auf Geflüchtete. Ja, und wenn dennoch Geflüchtete kommen, und sie haben ja Gründe, sie kommen ja aus Spaß und Dudeldei, weil sie gerade mal Lust haben, mit einem Gummiboot übers Mittelmeer zu kommen, sondern sie kommen aus guten Gründen. Zum Beispiel sind das jetzt auch Klimagründe. Wir haben Dürren in Afrika und es gibt kriegerische Auseinandersetzungen, es werden Frauen vergewaltigt und verkauft. Wir haben mit vielen auch reden können, gerade Frauen. Also es gibt wirklich triftige Gründe, das Land zu verlassen. Und wenn die Mitgliedstaaten nicht aufnehmen, da geht der Kuhhandel los mit den Geflüchteten. Entweder mit einem Türkei-Deal, dass man sagt, okay, du kriegst so und so viel Geld, dann hältst du die Geflüchteten fest. Oder mit Libyen, indem man sagt, ja, ihr kriegt auch so und so viel Geld und Unterstützung und Ansehen, obwohl es gar keinen libyschen Staat eigentlich gibt. Und ihr steckt die Leute in KZ-ähnliche Einrichtungen, wie sogar der Papst festgestellt hat. Und ja, wer es dorthin nicht schafft, der kann dann eben auch ertrinken oder wird hin und her geschoben auf dem Mittelmeer. Das ist die Konsequenz und Frontex müsste eigentlich die Menschenrechte an den Grenzen und in dem Fall auch auf dem Mittelmeer wirklich überwachen, dass die eingehalten werden. Und dieses Verhalten, was ich eben geschildert habe, ist rechtswidrig, entspricht weder der Menschenrechtskonvention noch anderen Konventionen. Und wenn wir das betrachten, müssen wir große Vorwürfe an diese Frontex-Agentur machen.
Kurze Zwischenfrage noch. Ich habe in dem Dokument entnommen, wo es darum geht, was Frontex-Aufgaben sind, habe ich entnommen, dass, weil Sie es gerade erwähnten, dass Frontex wirklich explizit dafür sorgen soll, dass eben keine Menschen im Mittelmeer ertrinken und aber eigentlich genau das Gegenteil tut.
Richtig. Es gibt sogar einen Artikel 46, was der Frontex-Direktor, also der Exekutivdirektor Leggeri, vermutlich vergessen hat und täglich vergisst. Dieser Artikel 46 beinhaltet, dass Operationen abzubrechen sind, wenn gesichtet wird, dass Menschenrechtsverletzungen vonstatten gehen. So, dazu ist Frontex verpflichtet. Das steht explizit dort drin. Und wir haben einen Eiertanz erlebt in der Frontex-Untersuchungsgruppe im Europäischen Parlament um diesen Paragraphen, um diesen Artikel, wo Leggeri immer wieder gesagt hat, da muss man eine Orientierung geben, was heißt denn Menschenrechtsverletzung, also Kindergartenniveau, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und ja, Frontex ist verpflichtet, Menschenrechte einzuhalten, zu überwachen und dafür zu sorgen, dass sie auch tatsächlich realisiert werden. Und im anderen Fall gibt es Vertragsverletzungsverfahren ja auch seitens der EU, die dann in Anwendung kommen müssen, wenn Menschenrechte verletzt werden, nämlich durch Mitgliedstaaten und ihre Küstenwachen im Besonderen.
Ja, man hat immer wieder auch so ein bisschen das Gefühl, dass der politische Wille fehlt, diesen krisenhaften Zustand in den EU-Außenländern sozusagen da aufzuheben oder zu verändern. Und ja, die Arbeit von Frontex wurde zuletzt aber auch von ganz verschiedenen Seiten kritisiert, auch vom Europäischen Rechnungshof. Der hat die Ineffizienz von Frontex angekreidet. Ist das vielleicht in einer EU, in der die EU-Außengrenzenländern die Geflüchteten einfach nur so schnell wie möglich und auf jedem möglichen Wege loswerden wollen, vielleicht auch eine ganz nützliche Ineffizienz von Frontex?
Ja gut, darüber lässt sich dann natürlich streiten, was die Nützlichkeit angeht. Der Rechnungshof hat beispielsweise auch angemerkt, dass Frontex die eigenen Grundsätze in der Regulierung, in der Regulation nicht anwendet oder nicht ausreichend anwendet. Also hier gibt es erhebliche Kritik. Der Ombudsmann wird noch ein Wort sprechen dazu. Da geht es dann explizit um die Verletzung von Menschenrechten. Und ich denke schon, dass Mitgliedstaaten, die keine Lust haben, Geflüchtete aufzunehmen, und das sind ziemlich viele, ich weiß gar nicht, wer überhaupt welche aufnehmen möchte momentan, ganz zufrieden sind, wenn nichts sich bewegt, wenn auch keine neuen Regularien entstehen, keine neuen Verpflichtungen entstehen für Mitgliedstaaten, man es so lässt, wie es ist. Und die Griechen, Italiener, Malteser und Spanier dann eben halt diese Aufgabe wegzutragen haben, mit Geflüchteten und sie das dann irgendwie machen. Hauptsache, es kommen keine Geflüchteten vielleicht nach Deutschland, in unser reiches Land. Das wäre ja ganz furchtbar. Also ich glaube, diese Denke ist schon da. Es gibt überhaupt keine Einigkeit im Rat in Bezug auf die Flüchtlingspolitik in gar keiner Weise, sodass auch durchaus möglich ist, dass sich hier wirklich nichts bewegt und die Willkür immer mehr um sich greift.
Da kommen wir zu eurem Thema, was ja Thema eurer Veranstaltung morgen sein wird. In dieser Veranstaltung soll es ja so ein bisschen auch um ein Tribunal gehen. Was ist denn das Ziel dieses Tribunals?
Ich sag mal so, wir haben jetzt monatelang uns in der Frontex-Untersuchungsgruppe, Frontex-Gunity Working Group im Europäischen Parlament mit dem Verhalten von Frontex von oben bis unten, vorn bis hinten beschäftigt. Es sind tausende Seiten gesichtet worden, die Frontex uns zuschicken musste, notgedrungen. Wir haben Dokumente von der Kommission, wir haben zig Dokumente von NGOs erhalten. Wir waren vor Ort in Griechenland und sind nächste Woche wieder in Griechenland, also wie auch immer. Es ist Zeit, einfach mal eine Bilanz zu ziehen. Und je tiefer wir in die Thematik dringen, desto mehr wird auch deutlich, vor welchen Problemen wir stehen, dass Frontex auch in Frage gestellt werden muss. So wie das System Frontex jetzt existiert, denke ich, darf es nicht weiter existieren. Man muss es in Frage stellen, man muss grundlegend etwas verändern. Und deswegen ein Tribunal. Ja, wir rechnen ab ganz genau. Wir werden beispielsweise einen der Rechtsanwälte bei uns haben, die erste Klage gegen Frontex beim EuGH eingereicht haben. Und dieser Anwalt wird also tatsächlich die Anklage formulieren gegen Frontex. Ja, und das ist auch notwendig. Wir werden Beweise sammeln, indem wir die NGOs, mit denen wir seit vielen Monaten zusammenarbeiten, die Beweise vorbringen lassen, die Fälle der Menschenrechtsverletzungen durch Frontex. Dann gibt es die Urteilssprechung. Das werden die Kollegen aus unserem Parlament machen. Und dann wird über die Alternative nachgedacht. Man muss natürlich auch überlegen, was ist die Alternative? Und für uns ist Frontex keine Alternative. Und ich glaube auch nicht, dass Frontex wirklich zu verbessern ist. Wir werden uns natürlich, wenn es Bemühungen gibt, etwas zu verbessern, im Parlament nicht entgegenstellen. Aber ich sage auch, das ändert das Grundproblem nicht.
Es gibt jetzt ja auch verschiedene Ansätze, Frontex kritisch zu betrachten, und letzten Endes muss so eine Institution wie Frontex wahrscheinlich auch irgendwie kontrolliert werden. Aber dazu hat sich jetzt auch ein interner, EU-interner Untersuchungsausschuss gegründet im Januar, nämlich die Arbeitsgruppe Frontex Scrutiny Working Group. Können Sie diese Arbeitsgruppe nochmal kurz beschreiben, was die eigentlich sich zum Ziel gesetzt hat?
Ja, das ist die Arbeitsgruppe, die eigentlich, für die es keine Entsprechung in der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments gibt. Wir hatten nach den vielen Vorwürfen gegen Frontex einen Urausschuss gefordert, einen Untersuchungsausschuss, die Grünen dann auch. Dann haben wir, weil das keine Mehrheit fand, einen Sonderausschuss gefordert. Auch das wurde abgelehnt. Und am Ende gab es also den großen Deal innerhalb des Parlaments, dann wenigstens eine Untersuchungs- und Kontrollgruppe einzurichten. So muss man sich das vorstellen. Und beschlossen wurde in den ersten 4 Monaten, und die gehen jetzt zu Ende, vor dem Sommer einen Bericht auf den Tisch zu legen, der tatsächlich untersucht, inwieweit Frontex in Menschenrechtsverletzungen involviert ist, entweder direkt oder indirekt. Also beispielsweise indirekt, indem man einfach von den Drohnenüberwachungen auf dem Mittelmeer gewissermaßen zuschaut, wie Pushbacks vorgenommen werden, also griechische Küstenwache beispielsweise, Geflüchtete nach in die Türkei auf dem Meer abdrängt, dort aussetzt praktisch und hängen lässt, und es wird nichts unternommen. Das ist eine Unterlassung. Da wird also ein Pushback, und das ist eine Zurückweisung, die immer illegal ist, einfach geduldet. Oder eben direkt involviert ist, indem man logistische Hilfe gibt und mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeitet in einer WhatsApp-Gruppe und denen Hinweise gibt, wie man am besten die Geflüchteten abfangen kann. So, all das muss in Beweisen zusammengeführt werden. Wir werden also ein großes Dokument auf den Tisch legen. Es wird eine Resolution danach geben, die sich direkt an die Kommission wendet, welche Veränderungen herbeizuführen sind. Wir wissen, dass es keine Mehrheit für die Abschaffung von Frontex gibt im Europäischen Parlament. Trotzdem vertreten wir diese Meinung. Wir sind auch Unterstützer der Kampagne Abolish Frontex. Und dennoch, denke ich, muss man jeden Schritt in Richtung Veränderung und Verbesserung vornehmen und unterstützen. Und das werden wir natürlich tun.
Jetzt ist Frontex ja auch so eine Art europäische Exekutive, vielleicht sowas Ähnliches wie Europol, falls ich das richtig sehe. Und andererseits ist es aber auch stark in den nationalen Polizeibehörden mit verankert durch das Personal eben, das von da herkommt. Wie kann man sowas überhaupt kontrollieren, oder sollte sowas besser kontrollierbar sein?
Ich danke Ihnen für die Frage, weil diese Frage eine der entscheidenden ist. Es gibt faktisch keine wirkliche Überwachung von Frontex, gibt es einfach nicht. Bisher, bis zum heutigen Tag und nach Verordnung nicht. Die Diskussion ist so weit getrieben worden, dass der Frontex-Direktor ja noch nicht mal Anweisungen von der Kommission entgegennimmt, weil es ist eine unabhängige Agentur, im Auftrag zweifellos der Europäischen Union, aber eine Agentur, die unabhängig ist. Legere nimmt praktisch die Stellung eines Königs ein dort agiert im royalistischen Sinne, so kann man das sagen. Die Kommission hat 2 Vertreter im Aufsichtsrat, den es jetzt gibt, den Verwaltungsrat, dieses Gremium. Jeder einzelne Mitgliedstaat hat Vertreter dort drin. Und selbst die Absetzung von Legere wäre beispielsweise schon ein großes Problem. Das kann nur mit internationalem Druck passieren, sage ich jetzt mal, der so groß sein muss, dass er möglichst selbst geht. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Bisher ist also Frontex überhaupt nicht kontrollierbar. Und dadurch schiebt man sich die Verantwortung hin und her. Die Kommission sagt, ja, ich bin nicht verantwortlich. Und Legere sagt, ja, also ich finde, dass die Verordnung so unklar ist, dass ich also auch nicht verantwortlich bin. Das passiert, das ist eine, ich sag's mal wirklich deutsch, eine riesengroße Schweinerei. Und wenn jetzt eine solche Agentur 10.000 Mitarbeiter kriegen soll, 10.000 Beamte, also ganz ernsthaft, dann sind wir hier auf einem falschen Weg. Man muss dieses Frontex in Frage stellen. So wie es ist es für die Zukunft nicht zu gebrauchen.
Ich hätte da mal noch eine ganz andere Frage. Und zwar ist es ja jetzt so, dass Griechenland die Türkei zu einem sicheren Drittstaat erklärt hat. Und das bedeutet für Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia, dass sie seit dem 7. Juni keine Asylanträge mehr bewilligt bekommen. Das bedeutet auch wiederum, dass sie irgendwo gefangen sind, wissen nicht, können nicht irgendwo hin, niemand will sie aufnehmen. Ist das mit der Genfer Flüchtlingskonvention überhaupt mit geltendem Recht vereinbar?
Nein, natürlich nicht. Die Genfer Flüchtlingskonvention setzt auf ein individuelles Asylrecht, was also in den Eigenschaften eines Menschen sich widerspiegelt. Also ich nehme ein ganz anderes Beispiel, sicherer Drittstaat. Da würden ja alle sagen, die USA sind doch ein sicherer Drittstaat, ne? Aber Edward Snowden ist nicht sicher. Ist nicht sicher in den USA und andere auch nicht. Und deswegen müssen sie ein Asylrecht bekommen, weil es in ihren Eigenschaften, in dem, was sie selbst betrifft, liegt. Und deswegen muss das Asylrecht individuell sein. Man hat eigentlich mit Drittstaaten, ob die sicher oder sonst wie sicher, unsicher sind, nichts zu tun. Außerdem sicherer Drittstaat, das ist eine Erfindung. Nehmen ein Beispiel. Vor 2009 war der Kosovo ein unsicheres Land für beispielsweise Roma. Für die Roma-Community, die ja auch verfolgt wurde und verfolgt wird im Übrigen auch noch im Kosovo nach wie vor. Dann wurde einfach erklärt, dass das ein sicherer Herkunftsstaat und Drittstaat sei. Also überhaupt kein Problem, dort die Leute wieder hinzuschieben. Und die großen Massenabschiebungen von Roma wurden durchgeführt aus ganz Europa. Das ist eine Politik, die man verhindern muss, die man auch kritisieren muss. Damit muss man Schluss machen mit der Ideologie von sogenannten sicheren Drittstaaten. Das hat mit dem individuellen Asylrecht einen feuchten Kehricht zu tun. Ja, ich glaube, so kann man das nochmal zusammenfassen.
Darf ich da nochmal ganz kurz nachfragen, wo gibt es denn da einen Unterschied zwischen diesem EU-Türkei-Deal und jetzt dem Erklären von sicherem Drittstaat für die Türkei? Für die Geflüchteten einen Unterschied?
Ja klar, sie können wieder in die, wenn die Türkei als sicherer Staat, sicherer Drittstaat oder Herkunftsstaat, je nachdem bezeichnet wird, sind die Rückführungen nach in Richtung Türkei vorprogrammiert. Dann wird draufgeguckt, aha, war in der Türkei ab. Also das, damit muss man rechnen. Und der neue Pakt für Migration, Pact on Migration, geht ja auch in diese Richtung, will dieses System ausbauen. Und der Türkei-Deal wird da eine ganz wichtige Rolle spielen. Die vorherige Regierung, die vorherige griechische Regierung, die Syriza Regierung, hatte diese Anerkennung als sicheren Dritt- oder Herkunftsstaat nicht realisiert. Das war gut. So konnten wenigstens die Asylverfahren geprüft werden, auch wenn das ansonsten zweifellos schwierig war. Auch die Situation damals schon in Griechenland in den Lagern, wir waren ja da mehrfach gewesen, ist trotzdem ist richtig zu sagen, die Türkei ist kein sicherer Drittstaat. Wenn ich ein Beispiel noch anfügen kann, wir waren wahrscheinlich die ersten und letzten Parlamentarier aus dem Europaparlament, die jemals in einem Abschiebegefängnis gewesen sind, in der Türkei vor ein paar Jahren. Und zwar genau in der Zeit, wo Seehofer beispielsweise gesagt hatte, es darf keine Familienzusammenführung geben. Damals gab es die Diskussion. Ich traf in dem Gefängnis eine Frau mit zwei kleinen Kindern, die kam aus Afghanistan, ihr Mann kam, war Mitarbeiter bei den Amerikanern gewesen, als Dolmetscher tätig und es gab das Agreement, dass man diese Leute schützt, wenn es den Abzug der Amerikaner gibt aus dieser Region. Dieser Mann hat diesen Schutz nicht bekommen, er ist verfolgt worden, die Familie ist raus, er zuerst und die Familienzusammenführung scheiterte und in dem sicheren Herkunftsstaat Türkei, alles in allem, ist diese Frau umgebracht worden, die Kinder sind irgendwo. Wir wissen es nicht und eine Familie ist praktisch zerstört worden im sicheren Herkunftsstaat Türkei. Und deswegen, glaube ich, ist das menschenrechtlich durch nicht zu rechtfertigen, wenn man diese Kategorie anwendet.
Ja, ich würde gerne nochmal so ein kleines Gegenbild entwerfen, eine kleine Utopie. Wie könnte denn eine funktionierende gemeinsame EU-Asylpolitik aussehen und funktionieren?
Erstens, es muss für Bürgerkriegsflüchtlinge die Möglichkeit geben, humanitäre Visa in ihren Ländern, in den Botschaften zu bekommen. Sowas hat es ja teilweise schon gegeben, damit es sichere Rückführung oder einen sicheren Transport dieser Menschen zum Schutz aus ihren Ländern heraus geben kann. Das Zweite ist, wir brauchen die Mitwirkung aller Mitgliedstaaten an einer Verteilung der Geflüchteten, zwar vom ersten Tag an. Das Dritte ist, es muss einen Kriterienkatalog geben, der Kriterien beinhaltet, nach denen verteilt wird, und zwar automatisch. Zum Beispiel Familienzusammenführung. Es macht keinen Sinn, jemanden nach Ostsachsen zu schicken, der aber irgendwo im Süden von Paris dort seine Verwandten hat. Es muss die Familienzusammenführung also als ein Kriterium gelten. Es muss gelten als Kriterium Sprachzusammenhänge, kulturelle Zusammenhänge, Arbeitszusammenhänge, die es ja durchaus auch gab. Es gab ja auch Syrer, die studiert haben in Europa und damit eine Sprache gelernt haben, einen Kontakt haben zu bestimmten Regionen und Ländern. Das zu berücksichtigen ist absolut wichtig. Man braucht also auch die Belange, muss man auch die Belange der Geflüchteten mit im Auge haben. So, und dann muss jeder Mitgliedstaat verpflichtet werden, auch ein Asylsystem aufzustellen. Das ist zum Teil noch nicht der Fall. Dann, denke ich, muss Unterstützung gewährt werden, dass das passiert. Und es muss einen Mechanismus geben, der überwacht, dass Menschenrechte eingehalten werden, sowohl an den EU-Außengrenzen als auch in den Mitgliedstaaten. Und letztes, bevor mir der Atem ausgeht, wir brauchen ein europäisches Seenotrettungssystem der EU. Punkt, aus, Ende. Da kann man die NGOs mit einbeziehen, die große Erfahrungen haben. Die dürfen nicht kriminalisiert werden, aber wir brauchen ein offizielles europäisches Seenotrettungssystem. Das ist wichtig.
Ich hatte mich zuletzt im Zuge der Auseinandersetzung mit den Bücherverbrennungen 1933 auch mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen beschäftigt, die dann irgendwo im Exil gelandet waren, viele in Frankreich, und 1940 dann verzweifelt versucht haben, irgendwo Asyl zu bekommen. Zum Beispiel kann man das in den Texten von Leon Feuchtwanger in Exil oder bei Irmgard Keun oder Walter Hasenclever oder Maria Leitner nachlesen. Haben wir jetzt was gelernt aus dem Schicksal dieser jüdischen Immigranten, die damals irgendwie in so eine Sackgasse hineingeraten sind? Die waren dann an der spanischen Grenze und sind irgendwie nicht weitergekommen. Und irgendwie wurden die damals zum Spielball verschiedener Interessen. Und ich habe das Gefühl, dass das heute immer noch häufig so ist, dass die dann so eine Art Spielball oder Manövriermasse werden.
Der Begriff der Deportation ist ja mehr oder weniger aus dem Französischen her erstmal gekommen. Natürlich sind auch viele Migrantinnen und Migranten in der Zeit von Frankreich abgeschoben worden ins Deutsche Reich und ebenso aus der Schweiz. Ich habe da in der Schweiz mir das mal genauer angeschaut und so. Da gibt es auch viele Zweifel und viel Kritik an dem damaligen Verhalten. Und daraus entstand ja die Genfer Flüchtlingskonvention mit dem individuellen Recht eines Menschen. Nicht ein irgendwie Recht, das andere bestimmen, sondern ein individuelles Recht auf Asyl. Das ist ja, wenn man so will, eine der größten zivilisatorischen Leistungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Was mehr können wir denn eigentlich leisten für Menschen in Not, als ein Recht auf Asyl zu kreieren, das individuell ist? Und insofern, diese große Leistung, Genfer Flüchtlingskonvention und die Konventionen im Zusammenhang mit Bürgerkriegsflüchtlingen und beispielsweise auch Minderjährigen und so weiter und so fort, all das, das ist ein Wert. Das ist ein Wert, der nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde. Ja, in der Europäischen Union. Und wenn sie das jetzt aufgibt, verliert die EU ihr Gesicht, und zwar ihr menschliches Gesicht. Und da können wir dann erzählen, was wir wollen. Wir können den Iranern Vorwürfe machen, den Belarussen und wem auch immer. Wir haben dann unsere Aufgaben selbst nicht gelöst. Und insofern müssen wir um dieses Asylrecht kämpfen, mit Zähnen und Klauen es verteidigen. Und wir tun als Linke wirklich, und das kann ich ruhigen Gewissen sagen, unendlich viel im Parlament, obwohl wir die kleinste Fraktion sind. Wir kämpfen wie die Löwen und Löwinnen natürlich auch, dass wir tatsächlich nicht in eine solche Barbarei verfallen,